So, genau. Also es geht, wie aus der Runde vom letzten Mal geäußert wurde, inhaltlich wird es um die Welt des Kindesexamen gehen, um seinem lebensmäßigen Wert näher zu kommen. Wenn wir Rede und Antwort stehen sollen, dann müssen wir uns lebensmäßig damit beschäftigen. Folgende Fragen kamen dazu. Wie können wir Menschen heute helfen, im Sinne unseres Vaters dieses Kindsein zu leben und zu erleben? Was heißt es konkret, auch konkret für uns, als Einzelne und als Gemeinschaft? Wie geht der ganze Vorgang in der Schönstadtfamilie weiter? Ich ergänze, oder in der Bundesfamilie weiter? Und dann gab es noch zwei weitere Fragen, die jetzt etwas in eine andere Thematik gehen. Welche Antwort geben wir auf den Autoritäts- und Glaubensverlust? Und welche Antwort hat Schönstatt? Und wie leben wir sie? So, Herr Professor Söder, ich übergebe an Sie. Und der Bildschirm, hat eben haben wir schon getestet, ist freigeschaltet für Sie und Ihre Präsentation.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Betzner, für die dritte Einladung.
Ja,
Können Sie mich hören? Ja, ne?
wir können es nicht
Alles
hören.
klar.
Wäre vielleicht ganz gut, wenn alle anderen sich stumm schalten, damit keine Nebengeräusche da sind. Das ist sehr hilfreich.
Ja, also ganz herzlichen Dank für die dritte Einladung zu diesem Abend. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir auf diese Weise wieder zusammenkommen. Ich hoffe, die Übertragungstechnik ist nicht ruckelig. Ich habe von meiner Seite aus versucht, es so gut wie möglich vorzubereiten. Ich bin übers Kabel im Internet und nicht über eine WLAN-Verbindung. Aber letztendlich hat man das nicht in der Hand. Wenn ich ganz unverständlich bin, dann müssen Sie mir irgendwelche Zeichen geben. Dann müssen wir noch mal gucken, ob wir es anders hinbekommen. Ja, die Fragen, die Sie mir vorgelegt haben und jetzt noch mal vorgelesen haben, sind natürlich wirklich sehr umfassend und sicher abendfüllend. Und damit wir so ein bisschen in diese Welt des Kindesexamens hineinkommen, damit wir auch verstehen, wie diese konkrete Frömmigkeitsform Kindesexamen mit dem ganzen Schönstattkosmos zusammenhängt, habe ich einen Impuls vorbereitet. Falls der ein bisschen ruckelt, ich habe den auf einem anderen Computer erstellt und jetzt hier auf den Computer rübergebracht und ich war ganz unzufrieden mit der Animation, aber ich glaube, es ist dennoch alles wahrscheinlich lesbar und verstehbar. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Sie sollten jetzt eine PowerPoint-Präsentation sehen. Ganz Mensch sein, die Welt des Kindesexamens. Können Sie die sehen?
Ja, sehr gut.
Wunderbar, super, jawohl. Also, das Kindesexamen ist ja einer der großen Anstoßpunkte gewesen, wo Frau von Teuffenbach tatsächlich Anstoß genommen hat und wo sie am Fall der Schwester Georgia, die aus ihrer Sicht schlimmen Konsequenzen dieser traditionellen aszetischen Frömmigkeitsübung aufgezeigt hat. Nun ist es so, zunächst einmal, Kindesexamen ist gar nicht eine Erfindung von Pater Kentenich, sondern es gibt diese Form von Frömmigkeitsübung schon jahrhundertelang vorher, sowohl in Männerklöstern als auch in Frauengemeinschaften, als auch bei freien Vereinigungen frommer Laien. Zumindest als eine Art Vorform des Kindesexamens stößt man in der Literatur immer wieder darauf. Für mich ganz interessant, ich bin gestern auf ein Büchlein gestoßen. Kann man das lesen? Der ganze Mensch. Exerzitien, Lesungen von Johann Baptist Müller, Freiburg 1936. Also wir sind da im Umfeld der großen Blüte Schönstatts. Und dieser Jesuit schreibt ein Büchlein mit dem bezeichnenden Titel Der ganze Mensch. Und er entwickelt da in Form von Exerzitienvorträgen eine ganz ähnliche Spiritualität, wie die im Kindesexamen steht. Ja, man stößt auch auf Formulierungen, dass man dass man in den leiblichen Eltern den lieben Gott sehen soll und dass man durchaus auch den leiblichen Eltern oder denen, die die Stelle der leiblichen Eltern vertreten, das können bei Müller auch die Lehrer beispielsweise sein, dass man denen gegenüber tatsächlich auch solche Übungen leisten darf, um zu einer vertieften Gottesbeziehung zu kommen. Es ist also nicht so, dass es das jetzt nur in Schönstatt gegeben hat. Übrigens, dieses Buch ist 1936 erschienen, 1937 die Werktagsheiligkeit, die ja auf Vorträgen Pater Kentenichs fußt. Und ich habe festgestellt, Pater Kentenich hat sich hemmungslos bei Herrn Müller bedient und zum Teil wörtlich finden sich Passagen aus Müller in der Werktagsheiligkeit, ohne dass er zu erkennen gibt, woher sie kommen. Aber man sieht daran, ich sage das jetzt nicht, um hier irgendwelche Plagiatsvorwürfe zu erheben. Das ist das in der spirituellen Literatur ist das völlig zweitrangig, ob da eine korrekte Fußnote steht oder nicht. Da geht es um was ganz anderes. Aber man sieht solche Frömmigkeitsformen und Praktiken wie das Kindesexamen sind damals kein Sonderfall Schönstatts, sondern das ist irgendwie im Zug der Zeit da. Und damit wir wirklich wissen, worüber wir genau sprechen, habe ich nochmal die von Pater Kentenich selber formulierten 4 Fragen herangezogen, aus denen das Kindesexamen besteht. Wem gehört das Kind? Dem Vater. Was darf Vater mit dem Kind tun? Alles. Was ist Vater für sein Kind? Alles. Was ist das Kind für Vater? Sein kleines Nichts und deshalb sein Alles. Ja, das ist das Kindesexamen, wie es offensichtlich insbesondere in der Gemeinschaft der Marienschwestern schon seit einem sehr frühen Zeitpunkt gepflegt wurde. Der Fall Schwester Georgia ist deswegen so hochgeschwappt, weil Pater Kentenich in diesem speziellen Fall aufgrund der psychischen und medizinischen Erkrankung von Schwester Georgia diese 4 Fragen nochmal erweitert hat mit der berühmten Frage, wem gehört die Brust? Und er, aber das scheint wirklich auf diesen einen Fall von Schwester Georgia begrenzt gewesen zu sein. Im Sinne, hier ist ein konkretes Leiden, auch ein medizinisch feststellbares Leiden. Und Pater Kentenich sah in dieser Spiritualitätsübung ein Mittel, diesem Leiden beizukommen. Dazu aber gleich mehr. So, die Quelle also für diese Formulierung des Kindesexamen ist Pater Kentenich selbst. Er hat am 15. August 65 einen Brief an den Präfekten der Glaubenskongregation, also heute sagen wir Glaubenskongregation, damals Präfekten des Heiligen Offiziums geschrieben, Kardinal Ottaviani, und da zitiert er diese 4 Fragen genauso. Was habe ich mit Ihnen vor? Dreierlei. Ich möchte zunächst einmal den Ort des Kindesexamen in der Organismuslehre Schönstatts bestimmen. Um klarzumachen, das ist nicht irgendwie eine linige Sonderidee, sondern das ist eingebettet tatsächlich in die gesamte Theorie, Theologie und Psychologie des Verhältnisses von Erst- und Zweitursache. In einem zweiten Teil möchte ich dann auf aktuelle Herausforderungen eingehen, nämlich den radikalen Gestaltwandel des Glaubens. Es geht uns heute Abend, so habe ich Ihre Fragen verstanden, ja sowohl um ein gutes Verständnis dieses Kindesexamens als solches, aber eben auch im Sinne, was für eine Bedeutung hat es angesichts des radikalen Autoritäts- und Glaubensverlustes in der heutigen Zeit? Wie gehen wir damit um? Wie können wir von Schönstatt aus unsere Sicht der Dinge heute plausibel machen? Das soll im zweiten Teil angerissen werden, aber der wichtigste Teil ist eigentlich der dritte. Da hoffe ich, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und vielleicht angeregt durch die Vorüberlegungen dann tatsächlich die entscheidenden lebenspraktischen Fragen, wie wir mit Kindesexamen und dem, was dazugehört, umgehen, erörtern. Wenn wir Pater Kentenich selbst folgen, dann ist dieses Kindesexamen, wie er schreibt, eine konkrete weibliche Form des Liebes- und Demutsexamens, das Petrus vor der Übertragung des Primates ablegen musste. Also wir kennen die Perikope aus dem Matthäusevangelium, 16. Kapitel, bevor Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben und dergleichen, fragt er ihn ja dreimal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, und Petrus antwortet zunächst mal ganz unbedarft, ja, Herr, ich liebe dich. Und dann kommt die zweite Frage und er wird schon ein bisschen stutziger. Und zum dritten Mal gefragt, antwortet er, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Also das ist sozusagen für Pater Kentenich die Urform des Kindesexamens. Es geht nämlich um die Liebe. Um die Liebe des Petrus zu Christus. Und in dieser Liebe soll Petrus letztendlich einen Weg zu Gott finden. Das ist der Gedanke, jedenfalls so die Deutung bei Pater Kentenich. Und interessant ist, er sagt, dieses Kindesexamen ist die konkrete weibliche Form des Liebes- und Demutsexamens, das Petrus da ablegen musste. Es gibt auch eine männliche Form. Ja? In der Apologia, Seite 89 im Originaltext, spricht Pater Kentenich davon, dass die männliche Form dieses Examens der sogenannte Gefolgschaftsakt ist. Also haben wir hier eine spirituelle Praxis, speziell für Frauengemeinschaften. Jedenfalls so die Ansicht Pater Kentenichs, ja. Eine konkrete Form, sagte er ausdrücklich, wie man sozusagen aus der Theorie, Gott ist die Liebe und ich kann Gott in der Schöpfung erfahren, tatsächlich aus der Theorie auf eine innere Haltung der Gottesliebe kommt. Eine konkrete weibliche Form. Ich muss sagen, ich komme aus der Schönstatt-Bewegung. Ich bin in der Schönstatt-Mannesjugend groß geworden. Wir haben damals in der Tat Gefolgschaftsakte und ähnliche Sachen gemacht. Aber mir ist in meiner Schönstatt-Geschichte, natürlich, weil ich eben nicht zu einer Frauengemeinschaft gehöre, das Kindesexamen nie begegnet. Ja? Aber ich kenne sozusagen die andere Seite. Der vor eineinhalb Jahren ganz plötzlich verstorbene Günther Niehüser hat 2010 ein wirklich sehr, sehr lesenswertes Buch veröffentlicht mit dem Titel Bindung und menschliche Entwicklung. Und da versucht er, die Bindungslehre Pater Kentenichs mit den heutigen Ansätzen von Bindungsforschung und Bindungstheorie zusammenzubringen. Und herausgekommen ist meines Erachtens wirklich etwas ganz Wegweisendes. Leider ist das Buch so ein bisschen für den Schattendasein. Also ich glaube, ganz viele Schönstädter haben das noch nicht gelesen. Es würde sich aber lohnen. Ist erschienen im Patris Verlag 2010. Und Günther Niehüser schreibt auch zum Thema Kindesexamen. Das Kindesexamen spricht gezielt Bedürfnisse an, die Pater Kentenich als zentral für die gesuchte Entwicklung des Menschen ansieht. Was sind das für Bedürfnisse? Niehüsser zählt sie auf. Das Bedürfnis nach Bindung, und das ist nach den heutigen Forschungen etwas ganz Elementares. Also in der gegenwärtigen Psychologie ist Bindungsforschung das Megathema. Das ist Avantgarde, das ist, damit kann man wirklich noch Preise gewinnen und Aufsehen erregen. Und wenn wir die Veröffentlichung der gegenwärtigen Bindungsforschung ansehen, dann stellt man mit einer schönstädtischen Brille fest, nun gut, also was heute so als letzter Schrei und neuester Clou gepriesen wird, finden wir tatsächlich weitgehend in den Schriften und vor allem aber in der Praxis von Pater Kentenich schon aus den 1920er und 1930er Jahren. Aber immerhin, also da gibt es eine enge Berührung zwischen Pater Kentenich und der gegenwärtigen Forschung. Also erstes Bedürfnis, der Mensch sucht Bindung. Bindung gehört wesentlich zum erfüllten Menschsein dazu. Keiner ist eine Insel, keiner möchte wie eine Insel leben. Wir sind auf Bindung elementar angewiesen, um uns mit unseren ganzen Fähigkeiten überhaupt entfalten zu können. Das zweite Bedürfnis, die Suche des Menschen nach Anerkennung. Wir wollen bestätigt werden in dem, wie wir sind, in unserem Selbstsein. Auch das ein elementares Bedürfnis des Menschseins. Das dritte Bedürfnis, die Suche nach Orientierung. Was gibt mir Orientierung? Wo bekomme ich die Maßstäbe für mein Leben und Handeln her? An welcher Gestalt, an welcher Persönlichkeit kann ich Maß nehmen, damit mein Leben gelingt? Und das vierte Bedürfnis, die Offenheit für Transzendenz, für etwas, was meine engen Grenzen übersteigt. Etwas, was mehr ist, was nicht mit der Logik dieser Welt aufgeht, ein Bezug zu einem überirdischen, zu einem Göttlichen, zu Gott. Das sind also nach Günter Niehüser die vier Bedürfnisse, auf die das Kindesexamen eine ganz konkrete Praxisanleitung gibt, wie diese Bedürfnisse erfüllt werden können. Und wenn wir diese Fragen, diese vier Fragen mit den Bedürfnissen mal in Beziehung setzen, dann stellen wir in der Tat fest, es scheint so zu sein, wie Günter Niehüser sagt. Wem gehört das Kind? Dem Vater. Das ist Ausdruck von Bindung. Die Person, die das Examen ablegt, erklärt sich selbst als dem Vater gehörig. Das heißt, sie geht in diese Bindung hinein. Was darf der Vater mit dem Kind tun? Alles. Das kann missverstanden werden und ich glaube, Frau von Teuffenbach hat es missverstanden, vielleicht sogar böswillig missverstanden, darüber muss sie Rechenschaft geben. Ja. Aber wenn man sich die Situation vorstellt, in der eine Marienschwester zum Beispiel ein solches Kindesexamen macht, was darf Vater mit dem Kind tun? Und die Antwort lautet, alles, dann ist das doch eine Hingabe im Vertrauen darauf, dass das Vaterauge immer ein wohlwollendes, ein liebendes Auge ist und dass der Vater mit dem Kind nur das macht, was zum Besten des Kindes ist. Es ist in der Tat der Ausdruck oder der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch, sich unter die liebenden Augen des Vaters zu begeben, weil man weiß, diese Augen schauen voller Anerkennung auf mich. Und daraus kann man Kraft gewinnen. Die dritte Frage, was ist Vater für sein Kind? Alles. Ja, das ist die Orientierungsfunktion. Wir Menschen in dem Chaos, das uns jeden Tag umgibt, suchen Orientierung, brauchen Orientierung und viel eindrücklicher als die Orientierung an theoretischen Überlegungen oder an irgendwelchen abstrakten Moralregeln ist die Orientierung an Persönlichkeiten. An Persönlichkeiten kann ich ablesen, was auch meinem Leben zur Fülle, zur Erfüllung verhilft. Und wenn die Marienschwester, die wir uns vorstellen, dann auf die Frage, was ist Vater für sein Kind, antwortet alles, dann ist das die Anerkennung, ja, der Vater hat eine Orientierungsfunktion für mich. Und schließlich das Letzte, für viele sicher anstößigste Frage und Antwort. Was ist das Kind für Vater? Sein kleines Nichts und deshalb sein Alles. Wenn die Antwort nur wäre, sein kleines Nichts, dann wäre ja irgendwie dem Missverständnis Tür und Tor geöffnet. Ja, hier geht es scheinbar, und das sind ja die Vorwürfe, die Frau von Teuffenbach und andere Schönstatt-Kritiker erheben, hier geht es darum, dass Menschen sich zum Nichts entleeren, dass sie auf ihr Selbst, auf ihre Persönlichkeit verzichten und dergleichen. Das stimmt aber natürlich überhaupt nicht, denn in diesem Durchgang zu sagen, ich bin dein kleines Nichts und gerade deswegen dein Alles, kommt ja nochmal diese Vertrauenshaltung zum Ausdruck. Ich weiß, dass ich gemessen an der unendlichen Liebe Gottes, die sich in einer menschlichen Person widerspiegeln kann, immer nur begrenzt und sozusagen nichts bin. Vor der Unendlichkeit ist jedes Endliche ein Nichts. Aber gerade deswegen, weil ich ein Nichts bin, weil ich dein Nichts bin, also ja, auch wenn ich nichts bin, gehöre ich dir und für dich bin ich genau deswegen dein Alles. Das ist eine Wendung, die alles durchbricht, was nach der Logik dieser Welt funktioniert. Ja, die Logik dieser Welt heißt, du musst erst was leisten, damit du etwas bekommst. Und dem Maß deiner Leistung entspricht dann das Maß der Erfüllung. Hier wird diese Logik durchbrochen und es wird anerkannt, ja, ich kann der ewigen Liebe, der unendlichen Liebe und Güte Gottes niemals gerecht werden. Aber gerade deswegen liebt mich Gott unendlich. Ja, das ist diese Offenheit für Transzendenz. Also so jedenfalls Günther Niehüser, der auf die Weise tatsächlich eine interessante Brücke zwischen Bindungsorganismus allgemein, aber eben auch speziell der Fall des Kindesexamens mit den gegenwärtigen psychologischen Forschungen zur Bindungstheorie zusammenbringt. Pater Kentenich schreibt in einem Brief an Pater Menningen, dass er das Kindesexamen letztlich im Sinne einer Gesundheits- und Gesundungslehre versteht. Wir kennen ja seine Analyse, der moderne Mensch ist angekränkelt von Gottesflucht und von der Zerstörung aller natürlichen Bindungen. Und um wieder heil zu werden, müsste ein Gegenmodell geschaffen werden. Und das Kindesexamen ist Teil dieses Gegenmodells. Es ist Teil dieser Gesundheits- und Gesundungslehre, als die Pater Kentenich seinen schönstädtischen Ansatz verstanden wissen will. Und damit sind wir beim größeren Zusammenhang, denn Gesundheits- und Gesundungslehre führt uns auf die Organismuslehre Schönstatts zurück. Und wir werden sehen, das ist jedenfalls meine These, dass das Kindesexamen einen bestimmten Stellenwert, eine bestimmte Stellung innerhalb dieses großen Organismusgedankens bei Pater Kentenich hat. Organismuslehre ist natürlich irgendwie etwas ganz Umfassendes, ganz Großes, gilt als schwer verstehbar, ist es aber, glaube ich, nicht. Was sagt Pater Kentenich selber über seine Organismuslehre? Letztendlich ist es Zitat, unsere zentrale Aufgabe, die Theologie und Philosophie der Erst- und Zweitursache zu ergänzen durch eine Psychologie der Zweitursache. So die Formulierung in den Rom-Vorträgen vom 12.07.65. Im Hintergrund, Pater Kenten, ich führe das weiter aus, sagt er, in den vergangenen 1500 Jahren haben die Theologen und die Philosophen auf einer Theoriebasis das Verhältnis zwischen Gott und der Schöpfung geklärt. Die Schöpfung ist Abglanz Gottes. Ich kann in der Schöpfung Gott wiederfinden. Ich kann im Weg durch die Schöpfung aufsteigen zum Schöpfer, weil nichts in der Schöpfung ist, was nicht aus Gott hervorgegangen ist. Das ist die Theorie des Verhältnisses der Erst- und Zweitursachen. Worauf es im dritten Jahrtausend ankommt, ist aus dieser Theorie eine angewandte Psychologie zu machen. Und darin sieht Pater Kentenich seine ureigenste Aufgabe. Er versteht sich ja sowieso als der Verbindungsoffizier zwischen Theorie und Leben. Und er möchte aus dieser abstrakten Theorie von Erst- und Zweitursache eine lebenspraktische Psychologie machen. Die Psychologie der Zweitursachen, das ist sein großer Wurf. Und für Psychologie der Zweitursachen sagt er auch gerne die Organismuslehre. Im Zentrum dieser Organismuslehre steht der tausendfach von Pater Kentenich wiederholte Satz, häufig auf Latein zitiert, Gott wirkt durch freie Zweitursachen. Das ist uns wahrscheinlich so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir das Anstößige an diesem Satz gar nicht mehr raushören. Also, wir Menschen als Geschöpfe Gottes sind verursacht von Gott, aber wir können selbst auch wieder Ursache für andere Wirkungen sein. Und wir tun das, indem wir in Freiheit handeln. Wir sind freie Zweitursachen. Ja, das, was wir tun, nehmen wir da ganz konkretes Beispiel. Heute Abend sind wir hier zusammengekommen aufgrund von freier Entscheidung. Hier herrscht kein Naturgesetz. Es war nicht so, dass plötzlich unser Computer sich angeschaltet hat und das Zoom-Meeting gestartet wurde und wir da ohne unser Zutun plötzlich dazu gezwungen wurden, sondern wir haben uns frei entschieden dafür. Und das Anstößige besteht nun darin, zu erkennen, dass und wie Gott durch meine Freiheit hindurch wirkt. Ich bin ganz und gar frei und dennoch wirkt durch meine Freiheit Gott hindurch. Ja, das ist der Gedanke. Das ist zunächst mal der Gedanke der Theorie des Verhältnisses von Erst- und Zweitursache. Die Zweitursache ist nicht losgelöst von der Erstursache. Sie kann nicht ohne die Erstursache sein. Das Geschöpf kann sich nicht aus sich selber heraussetzen. Es braucht den Schöpfer dazu. Und wir Menschen sind Geschöpfe, die frei handeln können. Und durch unser freies Handeln wirkt Gott hindurch. Soweit die Theorie. Aber was heißt das? Wie wird das lebenspraktisch? Wie dringt das bis in die tiefsten innerseelischen Strukturen und Fäserchen unseres Unterbewusstseins und Unbewussten vor? Das ist ein Ausdruck von Pater Kentenich, ja? Er möchte, dass wir ganz und gar nicht nur theoretisch dieses Zeugs wissen, sondern dass wir sogar unbewusst aus dieser Wahrheit leben. Gott wirkt durch freie Zweitursachen. Und es gibt eine Stelle, wo er richtig stolz darauf ist, dass er diese Sendung der Psychologie der Zweitursachen hat für das dritte Jahrtausend. In Oberkirch 1967, da sagt er ganz, ganz pathetisch, ja, es kommt selten vor, dass er so pathetisch ist, ja. Das ist das Grandioseste, Originellste, wohl auch am weitestgehend Ausgebaute, was wir der Zeit und Welt zu schenken haben. Die Psychologie der Zweitursachen. Also eine Theorie, die nicht Theorie bleibt, sondern die ins Leben eingesenkt wird. Und zwar so tief eingesenkt, dass wir ja wie in einer, ja wie der Fisch im Wasser sozusagen in diesem Bewusstsein leben. Durch mein freies Handeln hindurch wirkt Gott. Und andere Menschen können Gott erfahren, indem sie mich erfahren. Ja, das ist Psychologie der Zweitursache. Wenn wir uns das nochmal vielleicht ja auf in einem V-Bild anschauen, was ich jetzt gesagt habe, nochmal ein bisschen grafisch aufgearbeitet. Eine Ursache ist dann eine Ursache, wenn sie aus sich heraus eine Wirkung erzeugt. Ne? Aus einer Ursache erfolgt eine Wirkung. So, das ist soweit ganz einfaches physikalisches Grundgesetz. Und nun besteht die Theorie des Verhältnisses von Erst- und Zweitursache darin, dass wir als Menschen Geschöpfe des Schöpfers sind. Der Schöpfer ist die Erstursache. Und wenn wir als Geschöpfe eine Wirkung aus uns entlassen, also wenn wir schöpferisch tätig sind, dann sind wir immer nur Zweitursachen. Es gibt also noch einen Mitspieler in dieser Kausalität, in dieser Ursächlichkeit, und das ist Gott. Und wenn das stimmt, dass kein Geschöpf ohne den Schöpfer existieren kann, dann kann man in der Wirkung einer Zweitursache immer den Schöpfer miterfahren. Von der Wirkung einer Zweitursache kann ich zurückschließen auf die Erstursache, auf Gott. Und je häufiger ich das mache, je intensiver ich in diesem Bewusstsein lebe, umso stärker wird dann meine Bindung an Gott. Ein bisschen schöner ausgedrückt, hier auf den Dreieck gebracht. Ne? Wir haben hier Gott als Erstursache, ist der Schöpfer. Das Geschöpf geht aus ihm hervor. Das Geschöpf kann aber selbst wieder als freie Zweitursache tätig werden. Und ich, als jemand, der mich zum Beispiel im Kindesexamen diesen Fragen stelle, ich kann in einem Geschöpf, in dem Fall in der Person Pater Kentenix, erfahren, was es heißt, dass Gott der liebende Vater Gott ist, dem ich vertrauen kann und dem ich mich hingeben kann. Und auf diese Weise kann meine Beziehung zur Erstursache, zu Gott, im Durchgang durch die Zweitursachen gestärkt werden. Warum ist das eigentlich so wichtig? Im Durchgang durch die Zweitursachen. Weil wir Gott gar nicht anders erfahren. Wo könnten wir Gott in seiner Göttlichkeit erfahren? Also erfahren, sozusagen mit unseren Sinnen wahrnehmen, wenn nicht auf dem Weg über die Zweitursachen. Das setzt natürlich voraus, dass die Zweitursachen transparent für Gott sind. Wenn die Zweitursache sich verschließt, wenn diese Transparenz nicht gesehen wird, dann wäre die Gefahr, dass ein solches Kindesexamen die Vergötzung einer menschlichen Person wäre. Das ist meines Erachtens ein fatales Missverständnis, dem Frau von Teuffenbach und ihre Anhängerinnen und Anhänger aufsitzen. Es geht eben nicht um die Vergötzung einer Person, sondern es geht darum, in der Person, der menschlichen Person, die mir gegenüber sitzt, transparent Gott hindurchzusehen. Und nur so ist eine solche aszetisch-spirituelle Praxis gerechtfertigt. All die Vorwürfe, die dann erhoben worden sind, Pater Kentenich hätte auf diese Weise seine Macht missbraucht oder sich anbeten lassen von den Marienschwestern, sind an der Stelle aus meiner Sicht vollkommen nichtig, wenn tatsächlich das Geschöpf transparent ist für den Schöpfer. Und dieses Transparentsein ermöglicht da den Vorgang, den Pater Kentenich organische Übertragung und Weiterleitung nennt. Wobei es ihm auf das Organische ankommt. Das Gegenteil von organisch wäre mechanisch oder mechanistisch. Organisch heißt lebensmäßig, nicht physikalisch, nicht mit toten Mechanismen arbeiten, sondern lebensmäßig. Eine organische Übertragung und Weiterleitung bedeutet, dass Erlebnisse auf der geschöpflichen Ebene durchsichtig werden auf den Schöpfer hin. Und damit kann ich das, was ich durch einen Menschen erfahre, auf Gott übertragen und auf Gott weiterleiten. Im Menschen begegnet mir Gott. Das ist keine Sonderlehre Schönstatts. Das hat es zu allen Zeiten im Christentum gegeben. Ja? Denken wir an das weit verbreitete Gebet, Christus hat keine anderen Hände als deine. Aha, so. Ja, da geht es eben darum, dass durch unsere freie Zweitursächlichkeit Menschen etwas von Christus erfahren oder von der Liebe Gottes erfahren. Ja. Von daher ist, und das hat ja auch die erste Visitation festgestellt, dogmatisch ist Schönstatt ganz und gar kirchlich. Das ist keine Sonderlehre, das ist nicht irgendwie etwas Ketzerisches oder Sektiererisches, sondern das geht ganz und gar aus der Glaubenstradition der Kirche hervor. Durch diese organische Übertragung und Weiterleitung und nur durch diese organische Übertragung und Weiterleitung gelingt so etwas wie eine erfahrungsgesättigte Gottesbeziehung. Erfahrungsgesättigt. Erfahrungen mache ich mit meinen Sinnen, mit meinen Augen, meinen Ohren, meinem Tastsinn. Aber mit diesen Sinnen kann ich ja immer nur anderes, was in dieser Welt mir begegnet, erfahren. Also ich kann Menschen erfahren, indem ich sie sehe, höre, in mich aufnehme. Und wenn es gelingt, dass meine Erfahrungen mit Menschen durchsichtig werden auf Gott, dann kann ich eine erfahrungsgesättigte Gottesbeziehung aufbauen. Was wäre denn das Gegenteil? Eine nicht erfahrungsgesättigte Gottesbeziehung? Das ist eine abstrakte Gottesbeziehung. Gott ist da nur eine Idee, eine regulative Idee, wie das in der kantischen Ethik genannt wird, die aber nicht in mein Leben eingreift, die nicht bis in die tiefen und unterbewussten Strukturen meines Herzens hineingeht, sondern nur etwas rein Gedankliches, etwas Kognitives, etwas Gedachtes und vielleicht Ausgedachtes. Eine solche nicht erfahrungsgesättigte, gedachte, abstrakte Gottesidee, sagt Pater Kentenich, das ist eine mechanische oder mechanistische Gottesbeziehung. Das ist Idealismus in seiner schlimmsten Form. Also es gibt diese Gegenüberstellung zwischen idealistischem Denken, und Pater Kentenich verwendet das Wort idealistisch nicht so, wie wir es in der Umgangssprache verwenden, sondern idealistisch meint bei ihm, wenn es rein ideenmäßig ist. In dem Wort Idealismus steckt Idee drin. Wenn es rein ideenmäßig ist, wenn Gott für mich nur eine Idee meines Verstandes ist, ja, dann habe ich eine abstrakte Gottesbeziehung. Aber trägt eine solche abstrakte Gottesbeziehung in den Wirrnissen des Lebens, im Leiden, im Angesicht von Tod, Verzweiflung? Wenn ich da nicht auf eine erfahrungsgesättigte Gottesbeziehung zurückgreifen kann, bin ich bei einer bloßen Idee verratzt und verkauft. So jedenfalls Pater Kentenich, und mir scheint das in der Tat sehr einleuchtend zu sein. Wenn wir nochmal schauen, erfahrungsgesättigte Gottesbeziehung, lassen Sie uns nochmal diese vier Fragen des Kindesexamens darauf applizieren. Wem gehört das Kind? Dem Vater. Und stellen Sie sich die Situation vor. Eine Marienschwester kniet vor Pater Kentenich, legt ihm die Hand, legt ihre Hand in seine Hand, und Pater Kentenich fragt, wem gehört das Kind? Dem Vater. Und damit kann ein Mensch anhand eines Geschöpfs, anhand von Pater Kentenich, etwas von der Liebe Gottes erfahren. Erfahrungsgesättigte Gottesbeziehung. Was darf der Vater mit dem Kind tun? Alles. Die Haltung des Vertrauens und der Sicherheit, der Vater wird nur Gutes mit mir tun, ist eine Erfahrung auf der menschlichen Ebene, auf der Ebene der Zweitursache, aber sie kann transparent sein auf die Erstursache hin. Was ist Vater für sein Kind? Alles. Dieses kindliche Vertrauen in den Vater, für das Kind ist der Vater der Größte, der Beste, der Liebevollste. Er ist einfach alles. Transparent auf Gott hin. Gott ist unser Alles. Und was ist dann das Kind für den Vater angesichts dieser unendlichen Größe des Vaters, des irdischen Vaters, aber vor allem des himmlischen Vaters? Ist das Kind natürlich ein Nichts. Aber es erkennt in diesem Nichts an, ich bin dein Nichts. Und weil ich dein Nichts bin, bin ich dein Alles. Das ist eine erfahrungsgesättigte Gottesbeziehung, die letztendlich von Pater Kentenich als ein Heilmittel für die Nöte der Gegenwart verstanden wird. Damit komme ich zu meinem zweiten Teil. Der ist jetzt nicht ganz so lang, sondern ich möchte auf drei globale Trends hinweisen, nämlich den radikalen Gestaltwandel des Glaubens. Drei Trends, die wir hier bei uns in Deutschland erfahren, die sich aber religionssoziologisch fast überall auf der Welt nachweisen lassen. Und wir werden vielleicht sehen, dass diese erfahrungsgesättigte Gottesbeziehung tatsächlich als Heilmittel für diese Herausforderungen gesehen werden kann. Die britische Religionssoziologin Grace Davey ist eine der ganz großen Persönlichkeiten in der gegenwärtigen Religionssoziologie, hat in den letzten 20 Jahren ein Schlagwort in die wissenschaftliche Öffentlichkeit geworfen, mit dem sie zunächst mal die Situation ursprünglich in England, aber dann sind ihre Forschungen immer weiter gegangen, letztendlich global beschreiben will. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Gruppe, die gehört zwar noch zur Glaubensgemeinschaft, also zur Kirche, aber sie glaubt nicht mehr. Es gibt Kirchenmitglieder, hier bei uns, die zahlen Kirchensteuer, aber sie glauben nicht mehr. Ich kenne sehr, sehr viele davon. Ja? Und demgegenüber steht eine andere Gruppe, die bezeichnet sich selber als gläubig und als religiös, aber sie gehört nicht einer Kirche oder einer verfassten Glaubensgemeinschaft an. Ja, das ist der Unterschied. Belonging without believing, im Unterschied zu believing without belonging. Ja, die einen gehören dazu, aber sie glauben nicht. Die anderen glauben, aber sie gehören nicht dazu. Das ist ein globaler Trend. Die Schere geht auseinander. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass Leute, die in einer Glaubensgemeinschaft sind, tatsächlich auch das glauben, was die Glaubensgemeinschaft für glaubwürdig hält. Und es ist nicht selbstverständlich, dass Leute, die sich keiner religiösen Gruppe zugehörig fühlen, ungläubig sind. Ein ganz wichtiger globaler Trend, der etwas klar macht, dass Glaube im dritten Jahrtausend einen radikalen Gestaltwandel hinlegt. Und das hat Auswirkungen auf die Gestalt der Kirche, die Gestalt, wie Gläubige Gemeinschaft bilden oder nicht bilden. Wir erleben ja in Deutschland eine riesige Austrittswelle. Ja, das sind ganz, ganz viele Leute, die haben auch vorher nicht geglaubt. Die waren aber noch in der Kirche. Aber jetzt ist das Fass zum Überlaufen voll. Der letzte Tropfen ist rein und jetzt ziehen sie die Konsequenzen. Manche von denen sagen, von denen, die austreten, in meinem Herzen bin ich immer noch Christ. Aber mit dieser Kirche will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für die Kirche. Wenn wir mal in die USA schauen, das sind relativ neue Zahlen. Ich habe die aus einem Buch von Hans Joas, da sage ich gleich noch was dazu. Die USA galten ganz lange als eine sehr, sehr religiöse Nation. Ich habe statistische Zahlen, beginnend mit 1997. 1997 haben sich 90% aller Amerikanerinnen und Amerikaner einer religiösen Gemeinschaft zugehörig gefühlt. 90%. Es gab nur 10, die gesagt haben, sie gehören nicht zu einer religiösen Gemeinschaft. 2007 sind 5% dazugekommen, die gesagt haben, wir gehören nicht zu einer religiösen Gemeinschaft. Das heißt, 15% insgesamt waren nicht in einer Kirche oder kirchlichen Gruppe oder einer vergleichbaren religiösen Institution. Und dann wächst das dramatisch. 2014 sind nochmal 5% dazugekommen. Und die neuesten Zahlen sind von Ende 2021, das sind nochmal 9% dazugekommen. Das ist ungefähr das jetzige Ergebnis. Das heißt, aktuell gehören nur noch 71% der Amerikaner einer religiösen Gemeinschaft, einer Glaubensgemeinschaft an, einer Kirche. 29% nicht mehr. Und die Tendenz ist voranschreitend. Gottes eigenes Land, ja, sagen viele Amerikaner gern von sich und ihrer Nation. Und Amerika galt immer als besonders fromm, also ja, besonders religiös. Das ist ein dramatischer Trend, den wir hier beobachten. Der heißt aber nicht, dass die Gläubigkeit zurückgeht, sondern nur die Bindung an eine Gemeinschaft, an eine Institution. Denn wenn man fragt, sind Sie religiös oder nicht? Oder existiert für Sie Gott oder nicht? Dann gibt es nur 4% der Amerikaner, die sagen, Gott existiert nicht. Ich bin Atheist. Wenn man die Agnostiker noch mit dazu rechnet, ja, die sagen, ja, ich weiß, vielleicht existiert Gott, vielleicht existiert er nicht, ich kann mich da nicht festlegen, ich weiß es nicht, dann sind es allenfalls 10%. Das heißt, 90% glauben an Gott, aber nur noch 71% sind in einer religiösen Gemeinschaft. Das ist eine richtige Herausforderung und wir sehen das in Deutschland ja auch. Die zweite Herausforderung ist die Spannung zwischen Religion als Selbstoptimierung oder als Selbsttranszendierung. Ich beziehe mich auf das wunderbare Buch, ich habe es hier eingeblendet, von Hans Joas, in diesem Jahr erschienen, also noch ganz druckfrisch, Warum Kirche? Und der Untertitel lautet auch Selbstoptimierung oder Glaubensgemeinschaft. Was heißt Selbstoptimierung? Religion kann bisweilen und im 21. Jahrhundert verstärkt im Sinne einer Selbstperfektionierung gebraucht oder missbraucht werden. Man greift gerne auf Meditationstechniken, die einen religiösen Ursprung haben, zurück, um sich zu entspannen, damit man wieder die Arbeitskraft aufpowern kann und sich weiter ins Getümmel des Arbeitslebens stürzen kann. Man nimmt bestimmte Angebote, die traditionell mit Religion verbunden sind, also Techniken der Selbstreflexion, der Gewissenserforschung, hätte man früher gesagt, in Anspruch, aber nicht, um zum lieben Gott zu kommen, sondern um was ganz Irdisches zu machen. Je besser ich mich selbst reflektiere, also mein Gewissen erforschen, wo sind meine Schwachstellen, wo muss ich noch besser werden, umso besser kann ich mich in das Getriebe der Welt einfügen. Auch das ist ein globaler Trend, insbesondere in den Nationen, die letztendlich dem der kapitalistischen Wirtschaftsordnung angehören. Und da gehört übrigens China mit dazu, ja. China, das ja offiziell irgendwie von der kommunistischen Partei regiert wird, aber eine ganz kapitalistisch orientierte Wirtschaftsordnung hat. Und auch da geht es auch im chinesischen Kulturraum, wo der Konfuzianismus und der Buddhismus eine große Rolle spielen, werden diese Techniken, Meditation, Gewissenserforschung, Selbstreflexion oder auch Mandala malen oder Gebete, sprechen, nicht weil man mit Gott spricht, sondern weil es die eigene Seele beruhigt, man kommt runter, benutzt, um besser in das Getriebe der Welt hineinzupassen. Also Religion wird instrumentalisiert für die Zwecke dieser Welt, nicht für den lieben Gott. Die Alternative dazu ist die Eröffnung eines Raums, der diese Logik von Weltlichkeit übersteigt. Transzendierung nennt Joas das, oder Selbsttranszendierung. Religionen hatten immer eine Kernkompetenz darin, Menschen vor Augen zu führen, dass diese Welt und die Logik, nach der diese Welt funktioniert, nicht alles ist, nicht das Letzte ist. Dass es etwas gibt, was diese Welt übersteigt. Eben etwas Transzendentes, eine unendliche Liebe, einen gütigen Vater. Und auch heute können Religionen Erfahrungen von Transzendenz eröffnen, sie können aber auch instrumentalisiert und verzweckt werden, um Menschen noch besser in das Getriebe der Welt einzufügen. Ein dritter Trend, und das ist auch mein letzter, es ist verschiedentlich die Rede vom postchristlichen Zeitalter erhoben worden. Verschiedene Theoretiker der Säkularisierung meinen, ja, mindestens hier in Europa würde das Christentum so nach und nach verglimmen. Es würde immer weniger Menschen geben, die das noch ernst nehmen, an was im Christentum geglaubt wird, dass Gott Mensch geworden sei. Das könne doch ein rationaler Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts nicht mehr für voll nehmen, dass Menschen an eine Auferstehung nach dem Tod und ein ewiges Leben glauben. Das ist doch schlimmste Mythologie. Also es gibt sehr starke und einflussreiche Säkularisierungsvertreter, die sagen, wir sind eigentlich schon in die nachchristliche Phase der Geschichte eingetreten. Das Christentum war eine Epoche, eine relativ lange Epoche, aber wir sehen, wie es zugrunde geht. Und naja, wenn wir ehrlich sind, wir sehen natürlich tatsächlich auch Abbrucherscheinungen des Christentums. Zumindest hier bei uns in der sogenannten westlichen Welt. Was wir weniger auf dem Schirm haben, Sie sagen, Joas sagt, und der unterstützt das mit Zahlen, das Christentum erlebt im Moment die größte Expansionsbewegung im Lauf seiner 2000-jährigen Geschichte. In Afrika und im indopazifischen Raum. Das nehmen wir aber meistens nicht wahr, weil wir so in unserem eigenen Brei schwimmen und da sehen wir immer nur die Kirchenaustritte und die Ungläubigkeit nimmt zu und alles wird so schrecklich säkular. Aber es gibt neben dieser Rede vom postchristlichen Zeitalter auch die genau gegenläufige Rede. Die Rede vom postsäkularen Zeitalter. Menschen im 21. Jahrhundert sind gar nicht so glaubenslos und so religionsfremd, wie manche Leute meinen. Menschen suchen nach Sinn. Menschen wollen die Sinnlosigkeit der reinen Innerweltlichkeit überwinden. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das Bild, was Sie da sehen. Es gibt von England ausgehend inzwischen eine weltweite Bewegung, wo Menschen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, sich einmal in der Woche, überraschenderweise am Sonntag, aber nicht früh morgens, sondern nachmittags um 14 Uhr, wenn man ausgeschlafen hat, treffen, um miteinander Sinnerfahrung zu machen. Die sind in gar keiner Weise an eine bestimmte Religion gebunden, aber man kommt zusammen, man singt miteinander Lieder, man erzählt sich aus seinem Leben, man isst etwas zusammen, man bringt was mit und dann wird gegessen und getrunken, man erlebt Gemeinschaft und man hat den Eindruck, hier ereignet sich etwas, was meinem Alltag Sinn gibt. Das sind die sogenannten Sunday Assemblies, so heißt diese Bewegung, also Sonntagsversammlungen. Nicht religiös gebundene, nicht einer Kirche oder Institution angehörigen Menschen halten es nicht mehr aus in der Sinnlosigkeit der bloßen Säkularität. Sie suchen Sinn und sie suchen diesen Sinn in Gemeinschaft. Diese Bewegung hat drei Schlagworte sozusagen anstelle eines Glaubensbekenntnis, nämlich live better, lebe besser. Im Sinne von, mach nicht alles so, wie dir die Werbung oder die Marktmechanismen es vorschreiben, sondern versuche ein tieferes Leben zu führen, ein Leben, wo die Sinndimension greifbar wird und nicht nur die Oberflächlichkeit des Konsums. Zweitens, help often, also hilf häufig. Zu den sinnstiftenden Erfahrungen par excellence gehört es, wenn ich anderen Menschen helfe. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Ich tue etwas Gutes, weil es gut ist, nicht weil ich eine Belohnung bekomme. Das ist eine Sinnerfahrung. Help often, hilf häufig. Das machen diese Menschen. Die gehen aus der Versammlung raus und überlegen sich, wo ist mein nächster Zeitgenosse, dem ich helfen kann. Und der dritte Glaubenssatz oder Imperativ, wonder more. Wundere dich häufiger. Also nicht alles für selbstverständlich nehmen. Wundere dich häufiger, staune häufiger, staune angesichts von Schönheit, angesichts von Liebe, angesichts von einer gelingenden Beziehungserfahrung. Das machen Menschen, die ganz und gar nicht kirchlich gebunden sind, und es kommt uns verdammt vertraut vor, glaube ich. Wollen nicht auch wir besser und tiefer leben? Wollen nicht auch wir helfen, weil helfen, einfach das Gute um des guten Willen zu tun, enorm sinnstiftend ist? Und sind wir nicht diejenigen, die gerne staunen angesichts von Schönheit, gelingendem Leben und Partnerschaft? Also, das wären meine drei radikalen Herausforderungen der Gegenwart. Und nun ist die Frage, haben darauf die Organismuslehre Schönstatts und ganz konkret die Welt des Kindesexamens vielleicht eine Antwort? Wir können diese Herausforderung nochmal auf drei Schlagworte bringen. Dieses erste, believing without belonging, beziehungsweise belonging without believing, das zeigt uns an, es gibt eine radikale Entinstitutionalisierung. Menschen wollen zunehmend nicht mehr in religiösen Institutionen, also in Kirchen, in Pfarrgemeinden oder auch in Ordensgemeinschaften oder auch in geistlichen Gemeinschaften sein. Radikale Entinstitutionalisierung. Und spiegelbildlich dazu gibt es eine radikale Personalisierung. Es zählt, was meinem individuellen Leben Sinn gibt. Ich bin sozusagen die Maßstabsgröße, nach der ich beurteile, ob Religion mir was gibt oder nicht. Und drittens, es gibt ganz und gar neue und verstörende Formen religiöser Praxis. Also wenn wir diese Sundays Assemblies der Neuheiten anschauen, das sind religiöse Praktiken, ja. Die sind natürlich irgendwie angelehnt an christliche Gottesdienste, ja. Schon die Wahl des Sonntags ist ein bisschen verräterisch, ja. Und man singt und man isst miteinander und man gibt Glaubenszeugnisse oder Unglaubenszeugnisse. Man erzählt aus seinem Leben. Man lässt die anderen teilhaben, ja. Das sind neue Formen religiöser Praxis. Und da gibt es sehr, sehr viel mehr. So, hat jetzt das Kindesexamen hier überhaupt noch eine Relevanz? Ist das nicht etwas ganz und gar altmodisches, altbackenes? Meine These ist, wir werden diese Trends von Entinstitutionalisierung, Personalisierung und neuen Formen religiöser Praxis nicht aufhalten. Wir werden das nicht. Wir können das nicht, wir sind viel zu schwach dazu. Und es ist die Frage, ob wir das sollen und wollen. Denn vielleicht äußert sich ja sogar der Wille Gottes in diesen Trends. Aber diese Trends haben mindestens eine Gefahr, nämlich die der absoluten Subjektivierung und damit Relativierung. Es zählt nur noch das einzelne Ich, nur noch das einzelne Subjekt. Religiöse Formen, religiöse Praktiken, nur wenn sie zu mir passen. Religion mit ihren Sinnangeboten von Selbstoptimierung oder Selbsttranszendierung, nur wenn es zu mir passt. Soll ich mich überhaupt in einer Institution engagieren? Eher nicht. Höchstens in einer Gruppe von frei zusammenkommenden Menschen, wie Sunday Assemblies. Ja, da gibt's keine Mitgliederlisten. Jeder, der kommt, ist da. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden. Also die Gefahr ist hier radikale Subjektivierung und damit gehen die Maßstäbe für Religiöses letztendlich verloren, wenn nur noch die eigene Befindlichkeit zählt. Und an der Stelle, das wäre wirklich eine These, die wir diskutieren könnten, hieße für mich, die Organismuslehre Schönstatts und die konkrete Form des Kindesexamens wäre an dieser Stelle eine Sicherung für eine authentische Gottesbeziehung. Wenn ich ganz und gar nur auf meine Individualität zurückgeworfen bin, kann ich nicht mehr unterscheiden, wo spricht tatsächlich Gott zu mir und wo sprechen meine eigenen Wünsche nur zu mir. Ich bin immer in der Versuchung, meine eigenen Wünsche und Befindlichkeiten für die Wünsche und Befindlichkeiten des lieben Gottes zu erklären. Ja? Aber diese Sicherung könnte darin bestehen, dass ich über den Weg der Zweitursachen tatsächlich zu einer authentischen Gottesbeziehung finde, weil hier Gott nicht eine abstrakte Idee ist und nicht nur eine Befindlichkeit, sondern ich zu einer erfahrungsgesättigten Gottesbeziehung gefunden habe. Und damit bin ich bei meinem allerletzten Punkt. Wir haben, glaube ich, in Schönstatt auf diese drei Herausforderungen, Entinstitutionalisierung, Personalisierung und neue Formen religiöser Praxis, auch drei Antworten. Und diese drei Antworten kristallisieren sich in der Persönlichkeit des Gründers heraus. Nämlich das Charisma der Freiheit. Josef Kentenich hat es selbst vorgelebt, hat es aber auch in unzähligen Vorträgen und Schriften theoretisch expliziert. Ja, Gott will keine Kalieren Sklaven, sondern freie Ruderer. Das Charisma der Freiheit, es zählt die Hochherzigkeit, nicht der äußere Zwang. Das wäre die Antwort Schönstatts auf die Entinstitutionalisierung. Schönstatt selber habe ich in meiner Jugend schon erfahren. Wer kommt, ist da. Alle sind herzlich eingeladen. Es gibt keine Mitgliedsausweise, keine Mitgliederlisten. Es gibt das Lockmittel hochherziger Selbsterziehung und des Apostolats. Ja, aber letztendlich ist der Einzelne selbst dafür verantwortlich, wie er in seiner Freiheit damit umgeht. Und in Pater Kentenich, in der Art und Weise, wie er gelebt und gewirkt hat, kristallisiert sich dieses Gründercharisma der Freiheit als Antwort auf die radikale Entinstitutionalisierung. Wir haben als Antwort auf die radikale Personalisierung dieses Gründercharisma der Persönlichkeit. Schon Vorgründungsurkunde, ne, sagt, wir wollen lernen, uns unter dem Schutze Mariens selbst zu erziehen, zu festen, freien, priesterlichen Charakteren. Es geht um Persönlichkeitsbildung. Und zwar genau deswegen, damit wir nicht unsere eigenen kleinen Marotten mit den Anmutungen des lieben Gottes verwechseln. Es lohnt sich an der Stelle nochmal in die wunderbaren Vorträge, die Pater Kentenich zwischen 1912 und 1915 gehalten hat, vor seinen Jungs da aus dem Studienheim hineinzuschauen. Unter dem Schutze Mariens von Ferdinand Kastner herausgegeben. Da macht er klar, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen einer ungeformten Person, die nach Lust und Laune lebt, und der geformten Persönlichkeit. Und im Leben Pater Kentenichs, sein freiwilliger Gang nach Dachau, seine Art und Weise, wie er die 14 Jahre Exil ertragen hat, lässt ablesen, was es heißt, ein Gründercharisma der Persönlichkeit zu haben. Und das Dritte: Wir erleben neue Formen religiöser Praxis. Und die sind irgendwie zum Teil auch verstörend. Ja, da liegen Leute ausgestreckt auf Teppichen oder machen irgendwelche Klangschalen, Meditationen im christlichen Gottesdienst. Und wir schütteln vielleicht manchmal etwas den Kopf und sind befremdet oder auch angewidert. Was würde Pater Kentenich sagen? Das, was zählt, ist die Geistbeseeltheit. Ist diese religiöse Form eine geistbeseelte? Kann ich also in dieser religiösen Form oder in dieser bestimmten Praxis, in diesem konkreten Tun, kann ich den Heiligen Geist erfahren? Oder ist es ein reiner Selbsterfahrungstrip? Das Charisma der Geistbeseeltheit. So, und um das nochmal mit den Worten Pater Kentenichs zu sagen, der geistbeseelte und idealgebundene Mensch, fern von aller Formversklavung und Formlosigkeit, das ist unser Ideal. Und ich glaube, das ist die Antwort auf die Herausforderung. Und das Kindesexamen ist meines Erachtens eine Praxis, eine Möglichkeit, wie Pater Kentenich sagt, ja, eine konkrete Form für weibliche Gemeinschaften. Und daneben gibt es ganz, ganz viele andere. Aber es muss immer geistbeseelt und idealgebunden sein, fern von Formversklavung auf der einen Seite und Formlosigkeit auf der anderen Seite. Und nun hoffe ich, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Söder. Sie haben uns also wieder eine Bandbreite geliefert. Da geht eine Welt auf. Also Sie verbinden unsere Spiritualität mit neuen Strömungen, Tendenzen in Gesellschaft und Kirche. Und mir geht so, es eröffnet mir noch einmal einen Blick und mir geht's Herz auf, wenn ich dann erfahren darf, wie aktuell wir eigentlich sind. Und die Herausforderung ist letztendlich, diese Brücke zu bauen von unserer Geistigkeit zu der Welt in all seinen Tendenzen und Veränderungen Und so weit sind wir gar nicht voneinander entfernt, habe ich so oft den Eindruck. Vielen herzlichen Dank.
Danke sehr.
Gut, ich möchte aber hier den Raum eröffnen für Fragen, auch Verständnisfragen, Ergänzungen. Bitte. Einfach sich melden. Ja, Alicia?
Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese weite Horizonten, in die Sie das Kindesexamen gestellt haben. Mir fällt so immer wieder auf, dass unser Vater das Kindesexamen an der Seinsordnung abgelesen hat. Wir sind ja heilsgeschichtlich gesehen, nicht rein philosophisch, aber heilsgeschichtlich sind wir Kinder des Vaters und er hat diese Realität erleben lassen. Aber für mich stellt sich ganz persönliche Frage an Sie. Sie sind ja Philosoph. Und diese vierte Frage und Antwort, die vierte Antwort ist, die bricht, wie Sie gesagt haben, jegliche Logik. Wie erleben Sie das? Das ist die Frage. Wie erleben Sie das? Die kann man logisch nicht bejahen. Diese Frage beziehungsweise Antwort kann man logisch nicht so stehen lassen. Natürlich, wieder christlich gesehen, wenn ich auf Christus schaue, Christus wurde das Nichts und sein All, also alles des Vaters. Aber erlebnismäßig oder erfahrungsmäßig, ich glaube, nur erfahrungsmäßig kann man das und auch vielleicht im Blick auf Christus nachvollziehen oder bejahen. Wie
Ja,
sehen Sie das?
ich bin ganz bei Ihnen. Danke, danke, Frau Dr. Koska. Ich bin ganz bei Ihnen. Die letzte Frage und die Antwort. Dein kleines Nichts und darum dein Alles. Ach, das scheint logisch ein vollkommener Widerspruch zu sein. Ja, und genau deswegen durchbricht es die Logik dieser Welt. Aber also zumindest ich sag mal, die aristotelische Logik, die traditionelle Logik, die Logik von Ist-Zuständen. Ne? Im 20. Jahrhundert ist die Logik, die philosophische Logik erweitert worden. Es gibt Modallogiken, die noch mehr Räume eröffnen. Und dennoch glaube ich, dass es hier letztendlich ein radikaler Bruch mit der Diesseitigkeit ist. Und entweder ich mache diese Erfahrung, ja, es stimmt, auch wenn es logisch nicht zu gehen scheint. Und dann habe ich eine Gotteserfahrung gemacht, also eine Transzendenzerfahrung, ja, aber Transzendenz ist so ein abstraktes Wort, ja. Nehmen wir eine Gotteserfahrung, dann habe ich eine Gotteserfahrung gemacht. Und ich kann die dann noch weiter, wie Sie gesagt haben, durch Zeugnisse der Heiligen Schrift auch unterstützen. Jesus Christus war wie Gott, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, ja, ekenosen, wörtlich. Er hat sich leer gemacht, er hat sich zum Nichts gemacht und nahm Knechtsgestalt an, bis zum Kreuzestod und dergleichen. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dann gewinnen die Texte der Schrift plötzlich eine neue Bedeutung. Wenn ich die Erfahrung nicht gemacht habe, wenn ich sozusagen als innerweltlicher Philosoph, atheistischer Philosoph diesen Text aus dem Philipperhymnus lese, denke ich, das ist ja ganz und gar eine Schugge, ja. Jesus Christus war wie Gott, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich, mein Gott, was glauben diese Christen eigentlich? Und daran zeigt sich, der Glaube darf nicht nur auf Denken, Kognition beschränkt werden. Der Glaube ist viel, viel mehr. Der Glaube ist eine Erfahrung, eine innerliche Erfahrung, die in der Tat mit der Logik dieser Welt bricht.
Vielen Dank.
Ja, als Philosoph würde ich sagen, logisch ist das nicht. Aber man kann es erfahren. Und die Logik hat ja auch ihre Grenzen.
Ja,
Ja.
vielen Dank. Alicia, Willst du noch was ergänzen?
Ganz kurze ergänzende Frage noch, ob dieser Gefolgschaftsakt, von dem Sie sprechen, typisch für den Mann oder auf männliche Natur abgestimmt, in die Nähe des Kindesexamen kommt, oder brauchen Sie als Mann diese Nichterfahrung nicht, oder ist sie dann anders gegeben in diesem Gefolgschaftsakt? Ist das vergleichbar? Wo sehen Sie die Unterschiede?
Gefolgschaftsakt, so wie er historisch auch gewachsen ist, das fing damals bei den Priestergemeinschaften an, und ist aber dann so nach und nach in die gesamten männlichen Schönstattgliederungen eingedrungen. Gefolgschaftsakt heißt ja, ich verpflichte mich zur Gefolgschaft gegenüber einer Person, einer Zweitursache, weil ich darin letztendlich Gott sehe. Also auch da wieder nicht auf der innerweltlichen Ebene stehen bleiben, sondern das Innerweltliche transparent machen auf Gott hin. Und Pater Kentis nicht sagt dann, ja, das kommt so der Mannesart eher entgegen, das kommt aus dem Feudalwesen, dass irgendwelche Lehnsmannen ihrem Lehnsherrn oder dem König gesagt haben, wir folgen dir, weil du der von Gott gesalbte König bist. Ja, das ist ja das eigentliche Königtum. Nicht jeder Gewalthaber, der sich aufwirft und sagt, ich bin der King, ist ein König, sondern der König ist der von Gottes Gnaden eingesetzte und gesalbte. Ich glaube, wir werden das im kommenden Mai sehen, wenn der neue König von England dass die Krönung, das ist was nebensächlich ist. Das eigentliche ist die Salbung. Und der König wird damit transparent für Gott. Ja, und so deutet Pater Kentenich diesen Gefolgschaftsakt.
Vielen Dank.
Dankeschön, Elvira.
Also ich habe ein Problem mit dem Nichts. Ich bin kein Nichts, ich bin ein Sein. Ein Nichts existiert nicht, ist nicht Existenz. Wie kann ich und wie kann Gott ein Alles in einem Nichts sehen? Das ist für mich ein Problem.
Ja, nach der Logik dieser Welt.
Ne? Ja, nach der Logik.
Nach der Logik ist das ein Problem. Aber wenn wir uns klar machen, die unendliche Güte Gottes, die unendliche Liebe Gottes und diese Unendlichkeit mit uns in Beziehung bringen, vor dieser Unendlichkeit schrumpft unsere kleine Liebe, unsere kleine Güte, schrumpft zusammen zu einem, ja, geradezu zu einem Punkt, ja.
Aber der Punkt ist da.
Ja, der Punkt, ja, in dem Falle wäre das nicht auch da. Aber der Punkt ist nulldimensional. Der hat weder eine Länge, noch eine Höhe, noch eine Breite. Er hat null Dimensionen. So gesehen ist der geometrische Punkt ein Nichts, aber ein seiendes Nichts. Das klingt komisch, ne? Aber ich würde doch sagen, es ist ein seiendes Nichts. Also die Mathematiker definieren den Punkt als ein nulldimensionales Etwas. Der hat keine Größe, keine Ausdehnung. Er ist quantitativ nichts, aber er hat einen Ort im Koordinatensystem, ja, oder auf dem Zahlenstrahl. Und dieser Ort macht ihn zu einem seienden Nichts. Das ist jetzt ein Vergleich von der Mathematik und der Geometrie auf das, was bei Pater Kentenich gemeint ist. Aber worauf Pater Kentenich mehr ankommt, ist das Fühlen, also der Lebensvorgang, ja. Die Unendlichkeit Gottes und angesichts dieser Unendlichkeit mit all dem, wo ich mich abmühe und Maienblüten sammle und versuche, ein guter Mensch zu werden, aber ich komme keinen Zentimeter Richtung Unendlichkeit. So gesehen bin ich dann ein Nichts, aber ein Nichts, das, weil es seine Kleinheit erkennt, auch erkennt, dass es deswegen für den lieben Gott das Allerwichtigste und Wertvollste ist, eben sein Alles.
Ja, sehr schön.
Vielen herzlichen Dank. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Es ist viel, was wir heute Abend gehört haben. Also die Dimension, ich glaube, die muss man, also so geht es mir auch noch mal so setzen lassen. Ja. Diese ganze Dimension auch der erfahrungsgesättigten Gottesbeziehung. Ich glaube, das ist so die Geistigkeit Schönstatts aus meinem Empfinden heraus. Alicia?
Vielleicht könnte dir Elvira helfen, dieses Nichtsein ist auch eine Realität, indem wir sterben. Ja, wir sind dann nichts. Und das gehört auch zu unserem Sein, dass wir mal nicht mehr existieren. Und das ist die Realität. Und dennoch will uns Gott für immer haben. Seine Liebe schenkt uns Auferstehung. Das ist ein reines Gottes Geschenk, seine Liebe, dass er uns für immer haben möchte. Das heißt, dass wir tatsächlich sein Alles sind, wenn er ja so einen Preis setzt und auch sogar seinen Sohn dafür gibt. Nur als Ergänzung.
Ja, danke. Das war nochmal ein wichtiger Impuls. Gabi?
Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar haben Sie eben von dieser erfahrungsgesättigten Gottesbeziehung gesprochen, als Heilmittel für heute. Jetzt wollte ich fragen, was ist das jetzt, was bedeutet es für uns persönlich? Wie können wir das nützen, sozusagen als Schönstädter, dass diese Heilung stattfinden kann?
Also was Pater Kentin, ich glaube, ich von Anfang an gewollt hat, ist, auf der einen Seite durch diese Erfahrungen dass wir selbst gesunden, wir sind ja nicht außerhalb der Welt, wir sind ja auch in dieser Welt, und es ist verdammt schwer, christlich zu leben in einer so säkularen Welt. Und wir sind manchmal vielleicht auch in der Versuchung, ein bisschen angekränkelt zu werden oder Gott zu einem bloßen Gedanken zu verflüchtigen. Also ich will Ihnen nichts unterstellen, aber ich bin in der Versuchung. Ich spreche mal von mir. Ne? Und das Erste ist, dass hier ein Heilmittel auch für meine Seele angeboten wird. In Schönstatt nennen wir das Persönlichkeitsbildung. Ja? Wir arbeiten an uns selbst, Selbsterziehung im Blick darauf, dass wir versuchen, alles, was uns begegnet, alle Zweitursachen als ein Transparenz für die Liebe Gottes anzusehen. Oder wie es manchmal auch genannt wird, eine Leiter, um zum lieben Gott zu kommen. Das ist auf der einen Seite zunächst mal für uns. Wir dürfen uns ja auch was Gutes gönnen in Schönstatt. Aber wir sollen damit nicht stehen bleiben, sonst werden wir die bloßen Selbstoptimierer. Und die zweite Dimension ist, Schönstatt ist eine apostolische Bewegung. Und was sich Pater Kettenich, glaube ich, von seinen Schönstädterinnen und Schönstädtern wünscht, ist, wer einmal erfahren hat, dass eine erfahrungsgesättigte Gottesbeziehung das eigene Leben verwandeln kann, der kann darüber nicht schweigen, sondern der ist so begeistert, dass er anderen Menschen diese Sinnerfahrung auch aufschließen möchte. Und deswegen, glaube ich, wäre Schönstatt, wären wir gut beraten, wenn wir noch viel kreativer werden, wie wir andere Menschen, dadurch, dass wir sie auf die Geschöpfe hinweisen, ihnen einen Weg geben, durch die Geschöpfe hin zum Schöpfer zu gehen. Wir haben da im Laufe von 100 Jahren haben wir zum Teil sehr, sehr tolle Ansätze entwickelt, aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Ja? Die modernen Menschen, also ich stelle mir hier diese Leute bei der Sunday Assembly vor, ne? Das wäre doch eine gelungene Sache, wenn wir da mal mitgingen. Also ich weiß, in Stuttgart treffen die sich, in Hamburg treffen die sich, in Berlin treffen sich. Da kann jeder kommen, ja. Und wir stehen einmal auf, ne, nachdem irgendwelche Lieder gesungen worden sind, stehen auf und erzählen, wenn es um Glaubenszeugnisse geht, erzählen, wie wir in unseren Mitmenschen oder in den Situationen, in denen wir stehen, Gott erfahren haben. Ich fände es toll.
Danke für mich. Das ist sehr praktisch, sehr konkret. War wichtig jetzt. Dankeschön.
Vielen Dank. Da brauchen wir bloß noch die Adresse jetzt hier in Stuttgart.
Ich glaube, das kann man googeln. Also Sunday Assembly Stuttgart. Ich guck mal.
Dankeschön. So, ich gucke jetzt nochmal hier in die Runde. Ich glaube, wenn niemand noch eine Frage hat oder Ergänzung, würde ich gern das Wort an die Genie weitergeben. Ja.
Also, zuerst möchte ich sagen, das war jetzt eine große Freude, Dr. Söder, mit Ihnen zu sein, und auch ich wollte danken für diese Tage. Danken auch Bettina, dass Sie die Sache, die Reihe jetzt von diesen Vorträgen durchgeführt hat, und alle, die immer dazugekommen sind. Ohne Zuhörer ist es auch schlecht, wenn man Doktor ist und spricht. Ich habe das mal so jetzt erlebt, dass wir zuerst mal ganz viele neue Kenntnisse über die Causa-Kenntnis hatten, die uns dann ermöglichen, neue Erkenntnisse und neue Erlebnisse. Und heute ist das ja so eine Fülle und so eine Breite von Themen, oder so, die angesprochen sind, aber die sind konkret. Ja, konkret für uns, dass wir uns dann mal auch unseren Weg anschauen, neu entscheiden, und wie Papst Johannes Paul II. Mal sagt, wenn es um Wissenschaft geht, wenn man etwas Neues kennt, dass es auch unser Glaube hilft zu reinigen. Ja, das reinigt manches. Und heute geht es auch, war auch die Sprache hier von organischer Übertragung. Ich glaube, da haben wir auch eine große Sendung. Wenn wir denken, dass die Gesellschaft heute ganz viele Schwierigkeiten hat, dass die Vertrauenspersonen der Menschen manchmal zu kurz sind, soweit sie einverstanden sind, dass sie diese Begleitungen von einer Enttäuschung zu anderen geht und die Menschen nicht mehr einen Weg finden, ja, weil die organische Übertragung fehlt und sie bleibt bei Menschen stehen. Und dann kommen die Enttäuschungen. Und von daher können wir uns nachfragen, was erwarten die Menschen von uns auch? Ja, wie führen wir sie weiter, wenn sie zu uns kommen? Ich denke jetzt gerade an diese viele. Wir sind ja für die Welt da und wir sind in der Gesellschaft. Und es gab jetzt Theodor Schneider, glaube ich, ein Psychiater und Theologe, der immer gefragt hat, wenn ein Mensch zu einem kommt, muss man gerade fragen, warum kommt er gerade jetzt? Und warum kommt er zu mir, wenn er weiß, dass ich zu einer bestimmten Glaubensgemeinschaft gehöre? Was will er damit sagen? Ja, wenn Sie zu uns kommen, als Christen, als Bundesschwestern und als Schwerstatter, warum suchen Sie gerade uns? Ja, das sind so Sachen, die wir uns fragen können. Das Wort und nun, das können wir nach Hause nehmen. Und nun, ja. Und ich danke auch für diese große Aufmerksamkeit und Erklärung über Kindesexamen. Ja, das steht im Zentrum. Und vielleicht haben wir das jetzt mal neu verstanden. Jeder hat es schon in den Schulungen gehabt oder in unserer Geschichte. Aber wenn man es neu anspricht, dann haben wir neue Möglichkeiten, das wieder zu überlegen und überprüfen in unserem eigenen Leben und auch bei der Hilfe von anderen Personen. Also, jetzt habe ich gesprochen, was nicht gut Deutsch war, könntet ihr das richtig machen. Jetzt gehen wir ins Urheiligtum, so wie es heute ist, live, wie es offen ist. Und ich werde eine Musik hin, wir werden eine Musik hören. Wer es nicht gut hört, weil manchmal der Anschluss nicht so gut ist, macht nur stumm und versetzt sich in einen Moment des Gebetes. Und dann am Ende bitten wir um den Segen. Ja, Moment mal.
Für alle Seelen in dein Himmelreich komm Schützung, Halt und Lieb uns für immer. Schützung, Halt und Lieb uns. La 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 la.
Wir bitten um den Segen für uns und auch den Menschen, für die wir Zweitursachen sein können und dürfen in unserer Sendung aus Familia Patris, aus Schönstätte, aus Mitglied der Glaubensgemeinschaft. Wir bitten den Segen für die Kranken, für unsere Mitschwestern, Mitbrüder, alle Menschen, die wir begegnen und uns anvertraut sind. Es segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.